Forschung aktuell. Programmtipp.
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2022. Dies sind die Abenteuer von Raumschiff Erde, das mit seiner 8 Milliarden Menschen starken Besatzung unterwegs ist, um fremde Welten zu erschließen. Viele Lichtjahre von einer zweiten Erde entfernt, dringt die Zivilisation dabei in Sphären vor, die nie zuvor ein Mensch genutzt hat.
Schmutzige Weiten. Wie viel Raumfahrt verträgt die Erde? Von Karl Urban.
6, 5, 4, Command Engine Start. 2, 1.
Oktober 2021. Eine karge Wüstenlandschaft im Westen von Texas. Schnell entfernt sich eine Rakete mit 4 Insassen an Bord. Es sind keine Astronauten, sondern Touristen. Weltraumtouristen. Weit kommen sie nicht. 107 Kilometer über dem Erdboden werfen sie einen Blick auf die gekrümmte Erdoberfläche und den dünnen Streifen der Atmosphäre, der darüber liegt. Dann steht die Kapsel des Unternehmens Blue Origin schon wieder im Wüstensand. Drei der Passagiere feiern ausgelassen. Ein Sektkorken knallt. Etwas abseits der vierte. Es ist William Shatner, der Schauspieler, der jahrzehntelang als Raumschiffkapitän James T. Kirk vor der Kamera stand. Er ringt um Worte. Mitten im Trubel steht auch Jeff Bezos, Gründer von Amazon und Firmenchef von Blue Origin. Shatner versucht ihm etwas zu sagen.
Jeder sollte das sehen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, das hätte ich nie erwartet.
Am Anfang ging es bei der Raumfahrt um nationales Prestige. Der erste Satellit im Orbit, der erste Mensch auf dem Mond. Erst später wurde die Raumfahrt nützlich. Satelliten liefern Umweltdaten. Auf Raumstationen erproben Astronauten das Leben im Extremen. Sonden fliegen hinaus ins Universum. Jetzt aber bricht in der Raumfahrt ein ganz neues Zeitalter an. Es geht nicht mehr darum, einzelne Satelliten zu starten, sondern Tausende. Start-ups planen Raumstationen nicht mehr nur für die Forschung, sondern auch als Fabriken und Hotels. Solarkraftwerke, 100-mal größer als jede Raumstation, könnten Energie für die Erde liefern. Noch ist vieles Vision. Aber die Zahl der Starts nimmt stetig zu und der Erdorbit wird zum Gewerbegebiet. Die Frage ist, was macht das alles mit der Erde? Ich bin nach Holland gefahren. Das Europäische Zentrum für Forschung und Technologie ist die größte Einrichtung der Europäischen Raumfahrtagentur. Zwischen malerischen Teichen liegt ein Gebäudekomplex mit Büros, Reinräumen und Testanlagen. Jeder Satellit und jede Raumsonde der ESA wird, bevor sie ins All geschossen wird, hier auf Herz und Nieren geprüft. Es geht um die Erschütterung während des Starts, Materialeigenschaften zwischen prallem Sonnenlicht und bestialischer Kälte. Aber müsste man die Umweltfolgen der Raumfahrt nicht auch testen?
Whenever people are talking about this, I always have a little bit of an allergical reaction when people do this.
Luisa Innocenti hört diese Frage häufig und reagiert allergisch. Sie leitet das Programm Clean Space der ESA seit über 10 Jahren. Eine saubere Raumfahrt fällt also eigentlich in ihre Zuständigkeit.
Zuerst müssten wir klären, was Umwelt überhaupt bedeutet.
Reden wir von Treibhausgasemissionen? Reden wir von giftigen Stoffen? Geht es um Wasser? Der erste Punkt, den wir klären müssen, ist also, welche Art von Einfluss betrachten wir eigentlich? Eine globale Antwort ist meiner Meinung nach aus wissenschaftlicher Sicht immer falsch.
Im kleinen Stil scheint die Raumfahrt unbedenklich zu sein. Natürlich werden bei einem Raketenstart explosive Stoffe verwendet, auch giftige. All die werden mit großer Vorsicht und unter Wahrung von Vorschriften gehandhabt.
Bis vor ein paar Jahren wurde überhaupt nur eine sehr begrenzte Zahl von Satelliten gebaut und gestartet. Vielleicht 100 Objekte pro Jahr.
Natürlich erzeugen Raketen auch jetzt schon CO2. Aber nur einen Bruchteil dessen, was Flugzeuge ausstoßen. Die globalen Umweltwirkungen der Raumfahrt haben bisher einfach keine Rolle gespielt.
We appreciate the chance to share the proposed project and environmental process with all of you. We wish we could be together in person, but we are glad to get together virtually.
Wenigstens am Boden scheinen sich die Dinge aber langsam zu ändern.
I would now like to introduce Miss Stacy Z with AST, and Stacy will introduce herself as well as other FAA and SpaceX team members with us on tonight's call. Stacy?
Kapitel 1: Der Startplatz.
20. Oktober 2021. Das Büro für kommerziellen Weltraumtransport lädt zu einer öffentlichen Anhörung. Die Einrichtung gehört zur Bundesaufsicht für den Flugverkehr FAA der Vereinigten Staaten. Gut 100 Menschen sind der virtuellen Einladung gefolgt, um ihren Kommentar zu einem neuen Weltraumbahnhof im Osten von Texas abzugeben. Betreiben will ihn SpaceX.
SpaceX's proposed Starship Super Heavy program consists of suborbital.
Es geht um den Start einer Superrakete. Bezos Konkurrent Elon Musk möchte damit Menschen zum Mars befördern. Den Startplatz nennt SpaceX bereits Starbase, also Sternenbasis. Obwohl das 50 Meter lange Starship samt seiner 70 Meter hohen Erststufe bisher nur Testflüge innerhalb der Atmosphäre absolviert hat. Das Gelände liegt zwischen Atlantik und dem Dorf Boca Chica. 2 Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt, in einer abgeschiedenen Küstenlandschaft, mit Salzwiesen und Mangroven, in der viele Vogelarten brüten und bedrohte Wasserschildkröten ihre Eier ablegen.
Was das Starship tut, schadet unserer Umwelt. Die Tiere können nicht für sich selbst sprechen, deshalb müssen wir sie verteidigen.
Die Veranstaltung geht über 4 Stunden. Es sprechen Anwohner aus Texas und Mexiko, Umweltschützerinnen und Biologen. Einige sind kritisch.
Musk sagt, dass jedes Starship, das zum Mars fliegt, alleine 15 Starts zum Auftanken braucht. Musk möchte 3 astronautische Missionen pro Tag starten, sie im Orbit parken und dort betanken. Dieses Konzept erfordert 39 Starts jeden Tag. Wenn es schon unverantwortlich ist, Flora und Fauna in ihrem Habitat zu zerstören, dann ist es erst recht verrückt, wenn wir hier bald Explosionen haben. Wir reden hier von der noch immer ungetesteten stärksten Rakete der Welt. Wird es einen nennenswerten Einfluss geben? Wir können die bedrohten Gelbfuß-Regenpfeifer nicht fragen. Vor 3 Jahren wurden noch 41 Nester gezählt, dieses Jahr nur noch eines.
Die meisten Stimmen in der Anhörung aber klingen einfach nur begeistert.
I am a SpaceX fanboy.
I appreciate the opportunity to publicly voice my support for SpaceX.
Ich möchte öffentlich meine Unterstützung für SpaceX, für eine Startlizenz in Boca Chica zum Ausdruck bringen, für das Startprogramm von Starship Super Heavy.
I don't want to leave Earth.
Ich will ja nicht die Erde verlassen, weil ich es muss. Ich unterstütze die Forschung. Und ich liebe euch, SpaceX. Ich liebe Elon Musk.
Wie in Texas werden derzeit überall neue Startplätze für die vielen neuen Raketen gesucht. Die existierenden Weltraumbahnhöfe reichen nicht mehr aus. Besonders gefragt sind Standorte nahe des Äquators. Und nicht immer können die Menschen, die es betrifft, Einfluss nehmen. Indonesiens Präsident Joko Widodo schlug Elon Musk 2020 vor, Raketen aus seinem Land zu starten, ohne Rücksicht auf die indigene Bevölkerung oder geschützte Wälder. Im Gespräch ist die Insel Neuguinea. Auch in Europa sind 4 neue Startanlagen geplant. Im Norden Schwedens und Norwegens, in Schottland und, mit Hilfe eines Trägerschiffs, in den deutschen Hoheitsgewässern der Nordsee. An all diesen Orten äußern sich Umweltschützer kritisch. 12, 11, 10. Ist die Rakete erstmal in der Luft, ist das Problem nicht mehr nur lokal. Es wird global.
Start, 2, 1, boost ignition and lift off of the Space Shuttle Discovery.
Kapitel 2 – Flug in den Orbit.
Die Veränderungen im Orbit schreiten voran. Als Astronom interessiert es mich, auf welche Art und Weise wir die Erforschung des Weltraums vorantreiben.
Im Juli 2021 spreche ich mit Aaron Bowley von der University of British Columbia in Kanada. Er sorgt sich vor allem wegen der vielen Satelliten, deren Lichtpunkte am Nachthimmel die Arbeit mit Teleskopen zunehmend erschweren. Er sieht aber auch die wachsende Zahl der Raketenstarts kritisch. Dass es Risiken gibt, weiß man spätestens seit den Space Shuttles.
Das Space Shuttle hat Anlass zur Sorge gegeben, weil es diese Feststoffbooster hatte, die als Nebenprodukt auch eine Menge Aluminiumoxid in der Atmosphäre freigesetzt haben.
Bis in die 1990er Jahre hielt es die NASA für möglich, das Shuttle im Wochenrhythmus zu starten. Aus diesem Grund hatten Atmosphärenforscher damals eine Messkampagne gestartet. Mit einem Kleinflugzeug flogen sie durch die Abgaswolke der Raumfähre mit ihren 5 Raketentriebwerken. 3 dieser Triebwerke haben nur Wasserdampf erzeugt. Das Problem waren die Abgase der Booster, 2 Zusatzraketen links und rechts der Fähre.
Man hat damals gezeigt, dass das Space Shuttle diese kleinen Ozonlöcher erzeugt. Die haben sich zwar schnell wieder geschlossen. Es war global betrachtet kein großer Effekt, aber da wurde ganz klar die Chemie der oberen Atmosphäre verändert.
Das Problem? Der Treibstoff der Booster besteht unter anderem aus Ammoniumperchlorat und einem fein gemahlenen Aluminiumpulver. Bei der Verbrennung wird das Aluminium in Form feiner Partikel verteilt. Und beim Kreuzen der Stratosphäre wirken die Partikel als Katalysator für die Zersetzung von Ozon. Dann waren diese Studien aber auch schnell wieder vergessen. Das Shuttle flog pro Jahr nicht 50 Mal, sondern höchstens 9 Mal. Die winzigen Ozonlöcher verwehten die Höhenwinde. Das Space Shuttle ist Geschichte. Aber Starts in den Orbit im Wochentakt sind längst wieder im Gespräch. Und das nicht nur in den USA.
Einige der neuen Raketentypen verwenden Feststofftriebwerke. Und die werden ganz ähnlich wirken wie das Space Shuttle, jedenfalls im Bereich der chemischen Reaktionen in der Atmosphäre.
Wenn eine Rakete die Stratosphäre mit der Ozonschicht durchflogen hat, wird die Luft immer dünner. Sie kreuzt die Mesosphäre und die Thermosphäre. Spätestens, wenn der Satellit oder die Raumkapsel dann einige 100 Kilometer hoch kreist, scheint die Raumfahrt den irdischen Umweltproblemen enthoben zu sein. Aber auch das muss nicht stimmen.
3, 2, 1, zünden. Das Modul namens Harmonie des Himmels startet ins All.
Kapitel 3 – Wohin mit dem Müll?
Am 5. Mai 2020 bringt China das erste Modul einer neuen Raumstation ins All. Die neue und schubstärkste Rakete des Landes vom Typ Langer Marsch 5B liefert das Bauteil in den Orbit. Kurz zuvor trennt sich die Oberstufe der Rakete. Sie ist ausgebrannt, beginnt durch die Reibung an der dünnen oberen Atmosphäre immer tiefer zu sinken. Die Stufe ist nicht mehr steuerbar und gleichzeitig so schwer, dass sie nicht vollständig verglühen wird.
Westliche Raumfahrtexperten warnten in den vergangenen Tagen vor einem unkontrollierten Wiedereintritt der Hauptraketenstufe in die Atmosphäre, voraussichtlich am Wochenende. Auch das amerikanische Verteidigungsministerium äußerte sich besorgt.
In den letzten Tagen vor dem Wiedereintritt verfolgen Experten gebannt die Daten. Auf ihrer letzten Umlaufbahn überfliegt die Stufe die meisten Ballungszentren. Indien, aber auch Spanien oder das südliche Italien.
Skywatchers caught glimpses of it as it tracked as far north as New York and as far south as New Zealand.
Die Raketenstufe lässt Neuseeland und Südwestaustralien hinter sich. Der US-Sender CBS News berichtet. Nahe der Malediven stürzen die Überreste ins Meer. Knapp 20 Tonnen Metallschrott. Ein Schaden entsteht nicht.
China insisted its remnants were unlikely to cause harm.
Solche Risiken sind die Ausnahme. Seit Jahrzehnten wissen Ingenieure, dass Raketenstufen, ausgemusterte Raumstationen, Satelliten und anderer Weltraumschrott auf besiedeltem Gebiet einschlagen können. Deswegen werden Satelliten und Raketenstufen heute meist gezielt zum Absturz gebracht. Wenn sie allzu groß sind, werden sie in möglichst unbewohnte Ozeanregionen gelenkt. Kleinere Teile sollen dagegen gar nicht erst am Boden ankommen. Eine internationale Industrienorm schreibt seit 2010 vor, dass Satelliten spätestens 25 Jahre nach ihrem Missionsende von selbst verglühen müssen. Nur verschwunden ist ein solcher Satellit trotzdem nicht.
As it re-enters into the atmosphere, the aluminum is going to.
Wenn er in die Atmosphäre eintritt, oxidiert das Aluminium mit Sauerstoff und reagiert zu Aluminiumoxid. Diese Aluminiumpartikel haben eine Reihe von Konsequenzen. Erstmal befinden sie sich in der Mesosphäre. Das ist die Schicht, die sich direkt über der Stratosphäre befindet. Und die Stratosphäre ist die Region mit dem Ozon, das uns vor UV-Strahlung schützt.
Satelliten bestehen zu großen Teilen aus Aluminium und anderen Metallen. Aaron Bowley hält es zumindest für denkbar, dass die feinen Tröpfchen eines verglühten Satelliten nicht einfach zu Boden sinken, sondern wie die Abgase der Feststoffbooster des Space Shuttle chemische Reaktionen in der Ozonschicht anstoßen. Es ist eine Hypothese. Ob es wirklich so ist, lässt sich aber gar nicht so leicht beantworten, sagt Luisa Innocenti von der ESA.
Um die Umweltfolgen eines Objekts zu untersuchen, nutzen Sie eine Datenbank. Da steht dann drin, wenn Sie 10 Kilogramm Stahl verwenden, sind das die Folgen. Aber wir verwenden keinen Standardstahl. Meistens ist es ein ganz spezieller Stahl, der nur für die Raumfahrt hergestellt wird. Wir können also den Einfluss unserer eigenen Materialien häufig gar nicht ermitteln. Deshalb müssen wir erst einmal selbst eine Datenbank der Materialien und Prozesse aufbauen, um die Folgen für die Umwelt richtig bewerten zu können.
Für Luisa Innocenti ist das Problem allerdings auch gar nicht drängend. Die Masse verglühenden Weltraumschrotts verteilt sich ja auf die gesamte Atmosphäre.
Die Menge an Material, die wir nach unten bringen, wird vermutlich nicht dramatisch ansteigen. Aber noch einmal, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt.
Vielleicht sind die Effekte startender Raketen mit den winzigen Ozonlöchern und Metalltröpfchen verglühender Satelliten gar nicht der Rede wert? This solution is a solution for pollution. Ist ein Leitspruch in der Umweltwissenschaft. Verdünnung ist eine Lösung für Verschmutzung. Vielleicht verkraftet die Atmosphäre ein paar Tonnen Material aus der Raumfahrt? Unstrittig ist, dass die Menge zunimmt. Eine aktuelle Studie der Universität Braunschweig schätzt, dass die Masse verglühender Satelliten noch innerhalb dieses Jahrzehnts um 60-400% zunehmen dürfte, auf 800-2500 Tonnen pro Jahr. Die Schädigung der Ozonschicht wäre eine schwerwiegende Nebenwirkung der Raumfahrt, wenn sie denn real ist. Bisher habe ich nur mit Astronomen darüber gesprochen. Ich fahre deshalb nach Mainz ans Max-Planck-Institut für Chemie. Der langjährige Direktor des Instituts gehörte in den 1980er Jahren zu den Entdeckern des Ozonlochs. Paul Krützen verstarb Anfang 2021. Aber seine Kollegen beschäftigen sich weiter mit der Ozonschicht.
Guten Morgen, Herr Schneider.
Johannes Schneider ist Atmosphärenphysiker und Experte für Aerosole. Ich habe ihm meine Recherche geschickt. Zunächst hat er wie viele Vertreter der Raumfahrtbranche reagiert.
Eigentlich habe ich immer gedacht, das ist ein kleiner Effekt, weil man ja eigentlich von kleinen Mengen ausgeht.
Aber die Prognosen bringen ihn ins Grübeln. Schneider kennt die Studien über die Feststoffbooster des Space Shuttle. Zwar gibt es noch immer Raketen mit Feststoffboostern, die Aluminiumpartikel absondern, aber viele Raketen arbeiten mit Kerosin. Das Starship von SpaceX mit verflüssigtem Methan. Ein Treibstoff, den man noch dazu aus erneuerbaren Energien herstellen kann. Was also heißen häufige Starts der Riesenrakete für die Atmosphäre?
The proposed construction and operations would emit air pollutants. Most of the emissions would occur from SpaceX's proposed power plant and natural gas pretreatment and liquefaction.
Mitte Oktober bei der Anhörung über den neuen Startplatz von SpaceX in Texas war es auch um die CO2-Emissionen eines neuen Gaskraftwerks auf dem Gelände gegangen und um eine Anlage, die den Treibstoff Methan verflüssigt. Die Ozonschicht spielt in der Diskussion überraschenderweise keine Rolle. Dabei gibt es hierzu einen Absatz in der Stellungnahme des Unternehmens, der mir direkt ins Auge gesprungen war.
Und da fand ich einen Satz drin, den ich ganz interessant fand, ist auch eine methanbasierte Rakete, ja, das Haupttriebwerk. Und da steht, the proposed launch activities do not generate ozone-depleting substances.
Die vorgeschlagenen Startaktivitäten erzeugen keine ozonabbauenden Substanzen.
Ja, das würde ich sagen, ist irreführend. Denn ich meine, zumindest Stickoxide werden produziert werden. Und Stickoxide sind nun mal ozonabbauend, also nicht überall, je nachdem, die Atmosphärenchemie ist da sehr komplex, aber in der mittleren und oberen Stratosphäre auf jeden Fall werden Stickoxide Ozon zerstören. Also das kann man so nicht behaupten.
Raketen, sagt Johannes Schneider, haben immer einen gewissen Einfluss auf die obere Atmosphäre. Verbranntes Kerosin oder Methan hinterlassen Stickoxide und Rußpartikel, die den Ozonabbau anstoßen können. Selbst Wasserdampf in großen Höhen freigesetzt, wirkt als potentes Treibhausgas. Und was ist mit den verglühenden Satelliten? Der Physiker verweist darauf, dass jeden Tag sehr viel Material in der Erdatmosphäre verglüht, und das ganz ohne Zutun des Menschen. Es sind Meteoriten.
40 Tonnen pro Tag und das wären ungefähr 16.000 Tonnen pro Jahr. Das sind gigantische Zahlen.
Dagegen scheinen die prognostizierten 800 bis 2500 Tonnen demnächst pro Jahr verglühender Satelliten vernachlässigbar. Allerdings nur auf den ersten Blick.
Die Zusammensetzung ist etwas anders. Also Aluminium ist ein wichtiger Bestandteil von den Satelliten. Kommt in Meteoriten auch vor, aber nur zu etwa 1%. Meteoriten bestehen mehr aus Eisen und Magnesium und Silizium. Und es gibt auch einige Metalle, die dann nur in Satelliten vorhanden sind, die gar nicht in Meteoriten vorhanden sind.
Für Johannes Schneider ist klar, wenn immer mehr Raumfahrt betrieben wird, ist eine Wirkung auf die Stratosphäre mit der für uns wichtigen Ozonschicht nicht ausgeschlossen.
Die Prognosen, die man so sieht, sagen ja, dass zum Beispiel die Aluminiummenge durch den menschlichen Eintrag sich dann ungefähr in der gleichen Größenordnung bewegen wird wie die durch Meteoriteneintrag. Und damit ist das auf jeden Fall eine signifikante Änderung. Und genauso ist es in die zusätzlichen Stickoxid- oder Rußemissionen durch die vielen Raketenstarts, die ja einfach direkte Emissionen in die Stratosphäre sind. Und ja, da sollte man vorsichtig sein.
Was wirklich passiert, liegt außerhalb der Expertise von Johannes Schneider. Wie sich die Aerosole aus der entfesselten Raumfahrt verbreiten, ist Gegenstand zweier laufender ESA-Studien. Und die sind nicht ohne methodische Schwierigkeiten, sagt Luisa Innocenti.
On this, we do not have yet a definite answer. The scientists do not know why.
Auf diese Frage haben wir noch keine endgültige Antwort. Die Wissenschaftler wissen es nicht. Und warum? Wenn beispielsweise Klimaforscher ihre Klimamodelle erstellen, dann haben die eine Art Gitternetz, das die Atmosphäre modelliert. Der Gitterabstand liegt im Bereich von Kilometern. Jetzt sprechen wir aber über einen Satelliten, der 10 bis 20 Meter groß ist. Der kommt zurück und verbrennt. Den kann ich nicht ins Gitternetz einführen. Er ist zu klein.
So we are carrying out also this study, but it's scientifically extremely difficult.
Solange keine Ergebnisse vorliegen, haben Luisa Innocenti von der ESA und alle anderen Mahner unter den Atmosphärenforschern keine Hand habe. Mit welchen Argumenten sollten Raketenstarts und damit die Zahl verglühender Satelliten begrenzt werden? Was bleibt, ist eine fromme Hoffnung. Vielleicht bleibt die Wirkung der Raumfahrt auf die Ozonschicht auch weiterhin ein untergeordnetes Problem. Und der Weltraummüll, der eigentlich zum Verglühen gebracht werden müsste? Auch dafür gibt es eine Idee.
Kapitel 4: Aus dem Orbit ins Recycling.
Ja, man stieß anfangs auf mehr als gesunde Skepsis, dass diese Idee vielleicht wirklich realisiert werden könnte. Aber ich bin da sehr hartnäckig.
Frank Koch ist Physiker. Er hat vor vielen Jahren ein Unternehmen aufgebaut, das chemische Kampfstoffe beseitigt. Danach hat er umweltschonende Informationstechnik entwickelt. Im Jahr 2018 wandte er sich der Raumfahrt zu.
Steter Tropfen höhlt den Stein, sage ich da immer. Inzwischen ist es auf den Symposien, auf denen ich eingeladen werde von der ESA oder so, durchaus normal. Und viele andere Firmen arbeiten inzwischen auch an diesen Ideen.
Es ist eine Idee, die Koch aus der Müllbeseitigung auf der Erde mitgebracht hat. Hier werden Abfälle rigoros getrennt und Wertstoffe wie etwa Metalle wiederverwertet. Dieser Ansatz ließe sich auch im All verfolgen.
Da dachte ich mir doch, wenn man schon so viel Geld ausgegeben hat, das ganze Zeug ins All zu schießen, dann wäre es doch schade, wenn es da einfach da oben bleibt und dann vielleicht am Ende in der Erdatmosphäre verglüht. Da müsste man doch was mitmachen.
Frank Koch gründete das Unternehmen Orbit Recycling. Im Visier hat er über 60 Raketenoberstufen, die alleine europäische Ariane-Raketen über die letzten Jahrzehnte in einem hohen Geotransferorbit zurückgelassen haben. Es sind Weltraumlastwagen ohne Treibstoff, die einmal tonnenschwere Satelliten in Richtung geostationärer Umlaufbahnen geschoben haben. Jede dieser Raketenstufen wiegt 2,5 Tonnen. Und soll zukünftig von einem Spezialsatelliten eingefangen werden.
Und wenn man sie dann gegriffen hat, dann kann man mit speziellen Antrieben die Oberstufen langsam weiter zum Mond schieben. Dafür braucht man gar nicht so viel Treibstoff.
Es wäre eine Müllabfuhr für den Orbit. Allerdings geht es anders als bei den meisten anderen Konzepten dieser Art nicht darum, den Schrott in der Atmosphäre verglühen zu lassen. Stattdessen soll er auf dem Mond landen, wo er später zum Aufbau einer Mondbasis genutzt werden kann.
Unsere Gesamtmission schätzen wir so auf rund 250, maximal 280 Millionen Euro für 2,5 Tonnen Aluminium auf dem Mond. Das ist extrem kostengünstig und sehr, sehr konkurrenzfähig zu allem, was von der Erde gestartet wird.
Die Ressourcen im All zu nutzen, anstatt damit die Erdatmosphäre zu belasten, kann nur unter einigen Voraussetzungen funktionieren. Es erfordert, dass Staaten wie die USA, China oder Russland, wie angekündigt, eine Mondbasis bauen werden und für das Material bezahlen wollen. Es müssten Technologien entwickelt werden, um das auf dem Mond deponierte Metall aufzuschmelzen und vor Ort zu neuen Werkstoffen oder Gebäudeteilen zusammenzubauen. Koch selbst betreibt momentan ein Ein-Mann-Unternehmen, das gemeinsam mit einigen Forschergruppen im Auftrag der ESA eine erste Studie zum Recycling erstellt hat.
Die Recyclingindustrie auf der Erde ist um Vielfaches größer als die Weltraumindustrie und die verdienen wirklich gutes Geld mit der Beseitigung von Schrott. Dieses Konzept kann auch im All funktionieren. Man kann mit Schrott auch im All Geld verdienen und eigentlich dieses Umdenken ist das, was ich erreichen möchte.
Bis das Weltraumrecycling eine Industrie wird, dürften noch viele Jahre vergehen. Die Raumfahrt denkt nicht um. Im Gegenteil, sie boomt. Und niemand hält sie auf. Das liegt daran, wie sie organisiert ist. In keinem der großen Raumfahrtstaaten der Erde wird zum Beispiel die Zahl neuer Satelliten reguliert. Zwar existiert schon jetzt ein internationaler Vertrag, der gegen ozonabbauende Substanzen vorgebracht werden könnte, das Montreal-Protokoll von 1989, aber auch dafür ist es aus Sicht von Luisa Innocenti von der ESA noch viel zu früh.
Regulierungen für die globale Umwelt gibt es noch nicht. Sollte es sie geben? Nun, das wird leider nicht einfach, denn wenn uns die wissenschaftlichen Erkenntnisse fehlen, wie soll man sie verfolgen? Zuerst brauchen wir das Wissen. Nicht, dass wir am Ende voreingenommen urteilen. Der eine sagt A, der andere B, aber wer hat recht?
That's what we want. Yeah. So how do we figure out how to take you to Mars?
Kapitel 5: Die Zukunft.
Wie bringen wir euch zum Mars? Wie bauen wir dort eine sich selbst erhaltende Stadt, die mehr ist als ein Außenposten, damit Mars ein eigenständiger Planet wird und wir eine wahre multiplanetare Spezies?
Nicht alles, was die Menschheit oder Milliardäre wie Elon Musk derzeit planen, muss wahr werden. Vielleicht wird auch der Weltraumtourismus eine Nische bleiben. Doch von den meisten Dienstleistungen im Orbit sind wir längst abhängig. Und es kommen ständig neue dazu, sagt Johannes Schneider. Die Abwägung in einer Welt mit wachsenden Bedürfnissen dürfte schwer fallen.
Oh, so Sachen wie Weltraumtourismus eher skeptisch, sicher, genauso wie Marsbesiedlung, ich sehe auch eher skeptisch. Während hingegen, ja, schnelle Internetverbindung, selbstfahrende Autos, das ist alles, was wir alle haben wollen. Alle wollen Digitalisierung, möglichst schnell, möglichst umfassend. Und ja, es geht nie irgendwas ohne irgendeinen Nebeneffekt. Dann Dinge musst du sorgfältig abwägen einfach. Ja. Wenn die Auswirkungen auf die Ozonschicht zu schlimm sind, dann geht es halt nicht. Ansonsten, glaube ich, würden wir alle gern davon profitieren, von den Segnungen dann dieser zusätzlichen Satelliten. Das ist klar.
Schmutzige Weiten. Wie viel Raumfahrt verträgt die Erde? Von Karl Urban. Es sprachen Martin Bross, Thomas Balou-Martin und Janina Sachau. Ton: Benno Gromzig und Oliver Dannert. Regie: Claudia Katanek. Redaktion: Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022. Wissenschaft im Brennpunkt können Sie in der DLF-Audiothek abonnieren und überall, wo es Podcasts gibt.